Diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen. Ein großes Dankeschön geht an alle 434 Personen, die uns treu bleiben und den Podcast unter erklärmir.at/support finanzieren. Ich möchte auch heute nochmal auf unser Gewinnspiel aufmerksam machen. Das läuft jetzt noch bis zum 15.05., also ihr habt noch ein paar Tage Zeit. Wir verlosen passend zu unserer fünfteiligen Reihe Erklär mir den Krieg mit Franz Stefan Gadi 5 Exemplare von seinem Buch. Das Buch heißt Die Rückkehr des Krieges und auf dem Buch basiert quasi die gesamte Podcast-Reihe. Ihr könnt mitmachen unter erklärmir.at/krieg und mit ein bisschen Glück melden wir uns bei euch.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute Teil 4 unserer Serie Erklär mir den Krieg. Im ersten Teil ging es darum, warum Kriege überhaupt existieren oder passieren. Im zweiten Teil darum, welche Szenarien es gibt für Kriege in Europa. In Teil 3, was das mit dem Leben macht und wie man sich individuell, aber auch kollektiv auf Kriege vorbereiten kann. Und heute in Teil 4 reden wir darüber, wie man Kriege verhindert oder zumindest die Wahrscheinlichkeit reduziert. Zu Gast ist wieder Franz Stefan Gadi. Hallo.
Hallo Andreas, schön dich wiederzusehen.
Lieber Franz, du bist Militäranalyst, du arbeitest mit ganz vielen Menschen in der Politik, in Behörden und leider müssen wir uns ja wieder damit beschäftigen, wie man die Wahrscheinlichkeit von Kriegen reduzieren kann. Hilf uns da mal beim drüber nachdenken. In deinem Buch Die Rückkehr des Krieges schreibst du mal, ein Krieg ist kein Naturphänomen, der passiert nicht einfach, sondern es gibt Menschen, die entscheiden, dass man einen Krieg startet. Und diese Menschen kann man beeinflussen oder abschrecken, wie du im Buch schreibst. Hilf uns mal drüber nachzudenken, was die Wahrscheinlichkeit von Kriegen reduziert.
Nun, ich glaube, vor allem im deutschsprachigen Raum ist es so, dass wir nach den historischen Erfahrungen von 1914 bis 1918 und dann wieder von 1939 bis 1945 sehr stark an die Idee glauben, dass Krieg an sich so etwas wie ein Naturphänomen ist. Eine Naturkatastrophe, die plötzlich über uns hereinbricht, die wir nicht lenken können, die wir nicht beeinflussen können, die einfach über uns kommt. Und dadurch entwickeln wir oder haben wir einen gewissen Fatalismus entwickelt, was eben die Lenkung von Krieg betrifft. Und in meinem Buch möchte ich dezidiert darauf hinweisen, eben, dass das ein falscher Ansatz ist, weil es uns quasi in der Entscheidungsfindung zwischen Krieg und Frieden und eben vor allem Krieg zu sehen oder Kriegsführung zu sehen als ein unter Anführungszeichen legitimes Mittel zur entweder Selbstverteidigung oder zur Durchsetzung von anderen nationalen oder gesamteuropäischen Interessen, dass dies eben dadurch eben stark beeinträchtigt wird, diese Entschlussfindung, und uns dadurch lähmt. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe, für deutschsprachige politische Entscheidungsträger und Trägerinnen. Einfach zu sagen, Krieg ist zuallererst Politik, Krieg wird immer bewusst ausgelöst. Und da hat sich auch historisch oft so ein Narrativ entwickelt, wenn man an den Ersten Weltkrieg denkt. Dieser unaufhaltbare Konflikt, der quasi sich selbst genährt hat und wo quasi irgendwann einmal ein Mechanismus losgetreten wurde, der wirklich wie ein Orkan dann über ganz Europa gezogen ist und alles zerstört und verwüstet hat und man wirklich nur quasi schutzsuchend irgendwo in den Keller laufen hat können, ohne bewusst eben zu sagen, okay, wir probieren jetzt konkrete Maßnahmen zu setzen, diesen Konflikt zu minimieren, vielleicht auch nicht so auszubreiten oder konkrete Schritte auch zu setzen, ja, zu sagen, okay, es ist genug, es reicht, ja, wir steigen jetzt wieder aus, wir machen Frieden, wir machen Schluss, wie es eben leider nicht ganz erfolgreich Kaiser Karl von Österreich versuchte 1916, aber dann auch in den Jahren danach, ja, im Ersten Weltkrieg. Und eben diese Idee, dass der Erste Weltkrieg, vor allem eben der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ja, unaufhaltsam war. Und das ist ein Fehler, weil wir uns hier eben auch diesem Handlungsspielraum rauben. Und wir brauchen diesen Handlungsspielraum quasi, um Kriege auch in sehr kritischen Krisen vor Ausbruch eines Krieges noch verhindern zu können. Und ja, Kriege zu verhindern, sehe ich als die Hauptaufgabe auch meines Berufs als Militäranalytiker oder als Berater eben von politischen Entscheidungsträgern, Entscheidungsträgerinnen, aber auch von Streitkräften einzuflüstern, quasi zu unterrichten eben, was man in einer Krisensituation tun sollte und was nicht, was quasi Brandbeschleuniger ist, was einen Krieg in gewisser Weise entschleunigt, was man aber auch tun muss, dass ein potenzieller Aggressor überhaupt nicht daran denkt, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und da geht es natürlich in vielerlei Hinsicht auf dieses, oder passiert vieles auf dieser Idee der Abschreckung, die natürlich, wie ich es schon erwähnte, in einigen der vorherigen Folgen hauptsächlich im Kopf nur stattfinden kann. Abschreckung, also diese Idee, einen potenziellen Aggressor abzuschränken, ist eine reine Kopfsache. Es ist daher sehr subjektiv. Da geht es nicht darum, zu zeigen, ich habe 300 Panzer und der Gegner hat 200 Panzer und deshalb wird er nicht angreifen, weil er 100 Panzer weniger hat als ich. Ja, das ist viel komplexer, diese gesamte Sache. Es ist eine psychologische Geschichte oft. Ja. Aber der erste Schritt ist mal zu verstehen, dass Krieg kein Naturphänomen ist, sondern von Menschenhand verursacht, kann von Menschenhand auch beendet werden. Wieder ein Krieg kann gewonnen werden, ein Krieg kann verloren gehen. Er ist nicht unaufhaltsam, er wird nicht ewig dauern. Mhm. Er hat einen natürlichen Anfang und ein natürliches Ende.
Mhm. Du hast mal, ich kann mich erinnern, in einer früheren Episode, nicht in dieser Reihe, sondern in Interviews davor, zu mir mal gesagt, weil wenn es jetzt darum geht, Kriege verhindern, da denkt man auch gleich an Pazifismus. Okay, ich lehne einfach Gewalt, militärische Gewalt ab und fertig, gibt schon keinen Krieg mehr.
Genau,
Du hast ja damals mal gesagt, so eigentlich, indem man sagt, wir lehnen das ab oder wir schaffen vielleicht sogar das Bundesheer ab und wir zeigen hiermit, wir wollen mit Krieg nichts zu tun haben. Eigentlich lädt man dann seine Gegner ein, dass die erst recht einen Krieg beginnen, genau, wenn man ein leichtes Opfer ist.
Ich glaube, ich habe damals von einem gewissen parasitären Pazifismus gesprochen, der vor allem im deutschsprachigen Europa sehr stark verbreitet ist. Ich habe diesen Ausdruck dann auch im Buch wieder verwendet. Und dieser parasitäre Pazifismus ist ja letztendlich nur möglich geworden im deutschsprachigen Europa, weil wir eben die eigentliche Militärgewalt oder das Monopol der Militärgewalt in gewisser Weise an die Vereinigten Staaten ausgelagert haben. Also diese Idee, dass dieser Hegemon, die USA, die schützende Hand über uns ausgestreckt hatten, hatte eben für mehrere Jahrzehnte. Und darunter konnten wir quasi von einem hohen moralischen Ross eben diesen parasitären Pazifismus praktizieren. Das heißt eben, so tun, als ob wir uns verteidigen, aber in Wirklichkeit haben wir herablassend auf jene geschaut, eben die bereit sind, eben Waffen einzusetzen, um eben ihr eigenes Land zu schützen, beziehungsweise Europa zu schützen. Und wir waren irgendwie auf einem hohen Ross der moralischen Überlegenheit, haben gesagt, wir sind weiterentwickelt, wir können militärischer Gewalt abschwören. Und das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Wir haben es nur ausgelagert an jemanden anderen. Ich muss dazu sagen, ich finde nach wie vor, dass Pazifismus Legitimität hat, dass die, die keine Waffe angreifen wollen, es auch nicht tun sollen in der Gesellschaft und dass es auch einen Raum geben muss für Pazifisten. Mein Anspruch ist als Bürger zum Beispiel der Republik Österreich, dass ich bin gewillt, eine Waffe in die Hand zu nehmen, um mein Land zu verteidigen. Und meine Aufgabe im Gesellschaftsvertrag ist es eben, den Raum zu geben jenen Leuten, die sich nicht verteidigen wollen. Ich sehe das als Teil. Die Person kann dann etwas anders für mich erledigen, aber das ist Teil eben dieses Gesellschaftsvertrages in dieser Hinsicht. Aber natürlich ist es so, dass uns dieser Pazifismus natürlich vor einigen Problemen stellt, weil er auch im Gesamten dieses Abschreckungspotenzial eben schwächt eines Landes. Und dieses Abschreckungspotenzial oder Abschreckung an sich ist ja ein sehr schreckliches Wort, eben wie schon der Ausdruck an sich sagt, ja, weil du probierst jemanden abzuschrecken, du probierst jemanden einzuschüchtern eben. Und hier geht es jemanden quasi mental einzuschüchtern, nicht eben eine gewisse Aktion zu starten, nicht eben zu sagen, ich schicke meine Truppen los, um Land A anzugreifen, beziehungsweise Stadt B eben zu okkupieren. Und das findet eben nur im Geiste statt. Und es ist unklar eben, was genau diese Abschreckung eben wirklich auslöst. Es ist nicht nur rein militärische Macht, möchte ich immer dazu sagen. Es sind andere Elemente und es geht wieder darauf zurück, eben inwiefern eben ein potenzieller Aggressor erkennen kann, dass dieses Land wehrfähig ist oder nicht. Und da geht es oft sehr viel um den Widerstandswillen. Und ein Widerstandswillen natürlich in einer mehr pazifistisch geprägten Gesellschaft ist natürlich niedriger als in einer kriegerisch geprägten Gesellschaft. Ja? Wobei ich immer aus persönlichen Gründen sagen würde, ich bin lieber in einer pazifistisch geprägten Gesellschaft als in einer kriegerisch geprägten Gesellschaft rein, was meine individuelle Präferenz betrifft. Ja, obwohl ich sehr genau weiß, auf einer rationalen Ebene, dass das das Abschreckungspotenzial natürlich schwächen kann. Deshalb rede ich auch sehr gern immer von Pflicht. Pflichten einem Gesellschaftsvertrag, ja, nicht so sehr von Kriegern oder Kriegerinnen eben, sondern vielmehr eben von Soldaten, Soldatinnen, die die Pflicht haben, das Land zu verteidigen und nicht eben, die quasi dadurch individuell irgendetwas Ehrenhaftes tun in irgendeiner Weise, ja. Also dieses alte Krieger, diesen alten Kriegermythos, dem kann ich nichts abgewinnen, muss ich ehrlich sagen, ja.
Ich denke jetzt wieder an die Analogie von Folge 1, wo es so darum ging, warum gibt es überhaupt Kriege? Dass, wenn man eine Gruppe bildet, muss man andere ausschließen und das kann zu Neid und Missgunst etc. führen. Und wenn ich jetzt wieder an das Haus denke und diese kleinste Einheit einer Familie, dann wäre Abschreckung auch so, jetzt nicht auf staatlicher Ebene, sondern innerstaatlich. Wenn du einbrichst in dieses Haus, dann wird ein Polizist kommen oder dann kommst du ins Gefängnis und ich habe vielleicht eine Kamera, vielleicht habe ich auch einen Hund. Und dann in manchen Ländern der Welt, wo mehr Menschen Waffen haben, muss ich vielleicht sogar damit rechnen, dass da jemand mit Gewehr steht und mir dann, und der hofft auch, dass er nie schießen muss, aber indem man einfach, man wird quasi abgeschreckt davor, überhaupt erst einzubrechen. Ist das eine passende?
Das ist korrekt, mit dem Unterschied, dass Abschreckung an sich nur ein Teil einer gesamtheitlichen Sicherheitspolitik ist und auch nur Teil einer gesamtheitlichen Verteidigungspolitik ist. Sicherheitspolitik unterteilt sich immer in Außenpolitik und in Verteidigungspolitik, und auf der sicherheitspolitischen Ebene unter der außenpolitischen Perspektive ist es so, dass da natürlich die Diplomatie im Vordergrund steht. Ja? Also es muss immer offene Gesprächskanäle geben, das habe ich mehrmals betont. Auf der verteidigungspolitischen Ebene ist es so, dass eben die Abschreckung an sich der Grundbaustein ist und der wird aufgebaut vor allem eben durch militärische Stärke. Es nutzt aber nichts, rein auf militärische Stärke zu setzen. Dann lösen wir vielleicht eine Rüstungsspirale, einen Rüstungswettlauf aus. Das gab es auch schon in der Geschichte, ja, wenn nicht genug gesprochen oder kommuniziert wurde oder ehrlich miteinander kommuniziert wurde. Oder wenn es ein Militärsystem gab, das quasi einen gewissen Automatismus zuließ, nicht in dem Sinn, dass es wirklich so wie im Ersten Weltkrieg eine Naturkatastrophe gleichkommt, laut einigen Interpretationen, was auch nicht stimmt, möchte ich hier sagen. Ja. Aber dennoch eben, wo es quasi diesen großen militärindustriellen Komplex gibt, der sein Eigenleben entwickelt, eben, wo dann der Krieg möglicherweise irgendwann einmal zum Selbstzweck werden könnte. Gab es nur in wenigen Zeitpunkten in der Geschichte, aber das ist trotzdem eine latente Gefahr, wenn die Verteidigungspolitik, militärische Stärke, entkoppelt ist von der Außenpolitik quasi. Ja? Und diese Symbiose zwischen den beiden ist eben das Wichtigste. Und das müssen wir wieder herstellen können. Das heißt also konkret auch in Österreich eine engere Zusammenarbeit des Verteidigungsministeriums mit dem Außenministerium, hier auch einen regeren Austausch zwischen den beiden und auch eben dieses Selbstverständnis, dass militärische Stärke und Außenpolitik nicht gegeneinander stehen, sondern wirklich zwei Sachen sind, ja, oder zwei Seiten der gleichen Medaille in gewisser Weise sind. Ja, genauso wie die Entwicklungspolitik oder Entwicklungshilfe dazugehört, ja, als Softpower quasi, als Präventivmaßnahmen gibt es auch auf der militärischen Seite Präventivmaßnahmen. Ja. Und das im Gesamten, diese Gesamtstrategie, nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene, gut eingebettet eben, ist der höchste oder der beste Garant, um Kriege und Konflikte zu verhindern.
Ich denke jetzt wieder an unsere zweite Analogie, der Schulhof, Rowdy. Und sagen wir, da gibt es zwei ähnlich starke Rowdies und am nächsten Tag kriege ich mit, okay, jetzt hat er ein Holzstecken, jetzt besorge ich mir auch einen. Am übernächsten Tag kommt er da mit dem Schlagring. Überlege ich mir vielleicht irgendwann, wenn es sich weiter hoch eskaliert und wir haben uns schon ein paar Mal geprügelt, dann nimmt irgendwann mal einer eine Pistole mit, der nächste nimmt das Maschinengewehr mit und irgendwann hat man... Ja, einen Bandenkrieg.
Das ist das klassische, ja, Wettrüsten, das du ansprichst, ja. Und du wirst halt der sein, der aber in der Politikwissenschaft oder Militärwissenschaft nennt man das Ganze Eskalationsdominanz. Du willst der sein, der entscheiden kann, inwiefern und wie schnell auf was für eine Ebene eskaliert wird. Also du willst der sein, der schneller dann das Messer hat, wenn der andere mit dem Schlagstock kommt, beziehungsweise wenn der andere mit dem Messer kommt, willst du der sein, der früher die Pistole zur Hand hat. Das mag vielleicht brutal klingen. Es gibt diesen amerikanischen Film The Untouchables aus dem Jahr 1986, glaube ich, und da hat Sean Connery, der einen Polizisten spielt, den jungen Kevin Costner, der einen Beamten eben des Justizministeriums spielt, vom sogenannten Chicago Way erklärt: He pulls a knife, you pull a gun. He hits one of you guys, you send one of his guys to the morgue, essentially. That's the Chicago Way, ja. Das ist das Prinzip der Eskalationsdominanz. Das mag sehr brutal klingen, ist es auch, ist aber enorm wichtig, um möglicherweise eine Ausbreitung einer militärischen Konfrontation zu verhindern. Oder eben aber auch immer die latente Gefahr, dass das irgendwann einmal komplett eskalieren könnte. Und da ist es eben wichtig, dass du eben diese Dialogkomponente hast. Idealerweise, bevor du die Pistole ziehst, sagst du: Moment mal, willst du nicht kurz Pause machen und mal reden? Du weißt, was jetzt passiert. Ich habe die Hand schon bei der Hüfte, du weißt, was jetzt da drinnen ist oder sich versteckt hat da jetzt da im Hosenbund. Ja. Reden wir doch bitte mal. Aber du lässt während dem Reden deine rechte Hand eben bei deiner Hüfte und weißt, der andere weiß, was du dort hast wahrscheinlich. Ja. Ist jetzt nicht die perfekte Analogie oder Metapher für das, aber ich glaube, das ist eben etwas, wo wir sehr stark auf europäischer Ebene aufholen müssen, eben diese Idee, dass das legitim ist und dass es Gegner gibt, die das praktizieren. Und ich möchte noch einen Punkt hier erwähnen, was eben die moderne Kriegsführung betrifft und vor allem jetzt die nukleare Komponente, weil diese Debatte wird bei uns jetzt kommen, glaub mir. Wir werden darüber reden müssen, ob es in Deutschland Nuklearwaffen geben wird oder nicht, oder ob Deutschland eben zumindest latent diese Fähigkeit eben im Hinterkopf immer behalten muss, ja? Oder dass es eben im Geheimen quasi passiert, dass Deutschland eben die ganzen technologischen Fähigkeiten eben vorbereitet, im Fall der Fälle innerhalb von wenigen Monaten quasi eine Nuklearwaffe oder eine große Anzahl von Nuklearwaffen herstellen zu können, sollte es eben am amerikanischen nuklearen Schutzschirm über Europa bröckeln. Und die Zukunft der Kriegsführung ist quasi dominiert von Präzisionswaffensystemen. Das heißt also, wir sind in einem neuen Zeitalter der Präzisionswaffensysteme. Und hier ist es so, dass einige dieser Raketen, also es wird sehr stark dominiert von Drohnen, Raketen, also Waffensystemen, die mit sehr großer Genauigkeit ihr Ziel treffen können. Da wird das große Problem sein, dass es viel mehr in Zukunft auch eine gewisse Verschmelzung zwischen nuklearen Waffen und konventionellen Waffen. Konventionelle Waffen bedeutet also Waffen, die mit einem regulären Sprengstoff versehen sind, es geben wird.
Inwiefern?
Aus dem einfachen Grund, weil viele der Trägersysteme, ich gebe dir zum Beispiel ein Beispiel, es gibt den sogenannten amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörper. Dieser Marschflugkörper kann mittlerweile, also es wird noch ein bisschen dauern, aber es gibt Initiativen in den USA, dass dieser Tomahawk-Marschflugkörper, der von Kriegsschiffen amerikanischen abgeschossen wird, ja, bestückt werden kann mit einem konventionellen Sprengsatz oder einem nuklearen Sprengsatz. Das gab es schon zu Zeiten des Kalten Krieges und das wollen die Amerikaner jetzt wieder einführen. Es gibt auf russischer Seite eine kurzstreckenballistische Rakete, die nennt sich Iskander. Die ist quasi auch fähig, einen nuklearen Sprengkopf oder einen konventionellen Sprengkopf eben zu tragen. So. Stell dir eine Krisensituation vor, wo es quasi auf russischer Seite 70 Iskanders gibt, die konventionell bestückt sind, 30 nuklear. Stell dir auf der anderen Seite eben die amerikanische Seite vor, wo es eben 50 Tomahawk-Marschflugkörper mit Nuklearsprengköpfen gibt und dann 50, die nicht Nuklearsprengköpfe haben. Und jetzt bist du in einer Krisensituation, wo es vielleicht schon die ersten Scharmützel gegeben hat, ja, wo die ersten Toten auf beiden Seiten sind. Und du sind eben in diesem Szenario, wo ich quasi die Hand am Kolben habe, ja, und zu dir sage: Wollen wir jetzt doch nicht noch reden, bevor ich das jetzt rausziehe und du ziehst vielleicht jetzt da auch noch, ja, eine Pistole raus und wir schießen uns jetzt da nieder und vielleicht sind wir beide dann letztendlich tot. Ja, wo du aber nicht ganz genau jetzt da feststellen kannst, was macht er auf der anderen Seite tatsächlich? Ja, der macht diese Raketen scharf, aber wir wissen nicht genau, obwohl er uns versichert, das sind keine Nuklearwaffen. Ja. Wir können aber nicht reinschauen, genau was da jetzt dafür Sprengköpfe oben sind. Was macht die andere Seite wirklich? Können wir wirklich darauf vertrauen, ja, dass wir jetzt weiterreden, wo so eine große Gefahr besteht, dass er doch uns zuallererst mit Nuklearwaffen angreift und dadurch unsere gesamten Waffen in dieser anderen Kategorie eben zerstört, unsere ganzen konventionellen Waffen, ja, weil Nuklearwaffen viel größere Sprengkraft haben. Was für eine Krisendynamik das auslöst, ist ein irrsinniges Problem. Und diese Verschmelzung eben die stattfindet und wo es auch sehr bewusst bei einigen Streitkräften immer mehr praktiziert wird, ja, dieser fließende Übergang von konventioneller zur nuklearer Dimension. Man denkt an die russische Militärdoktrin zum Beispiel, ja. Das ist ein irrsinniges Problem, wenn es darum geht, eben Konflikte abzuschrecken, weil diese nukleare Dimension eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Und glaub mir, sobald die erste taktische Nuklearwaffe explodiert in einem Konflikt in den kommenden Jahren, sind wir in einem neuen Zeitalter, wo die Karten komplett neu gemischt werden. Auf der emotionalen, psychologischen Ebene vor allem. Und da bin ich dann neugierig, wie schnell man deeskalierend sein kann. Ich kann es nicht abschätzen, ob das deeskalierend wird, wo man denkt, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Oder eben sagt, okay, wir haben jetzt eine Schwelle überschritten, wir feuern die nächsten 10 ab. Weil ob ich eine abfeuere oder 10 oder 12 taktische Nuklearwaffen schieße, ist schon egal. Ja? Wir haben hier ein Tabu quasi gebrochen, welches seit 1945 de facto existierte. Und das sind so die nicht intentionierten Konsequenzen der modernen Kriegsführung, die auf Effizienz aufbaut, die auf Präzision aufbaut, auf Geschwindigkeit aufbaut und was für Krisendynamiken das auslöst. Ich glaube nicht, dass unsere politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen darauf vorbereitet sind. Ja? Und das hat man auch in Zügen erkennen können in der Ukraine, wo eben immer diese große Eskalationsrisikoanalyse stattgefunden hat. Schicken wir den Ukrainern jene Marschflugkörper, jene ballistische Raketen oder nicht? Dürfen sie da überhaupt die einsetzen? Was macht man dort? Das hat alles im Hintergrund mit Eskalationsrisiken zu tun gehabt. Nicht nur, muss man sagen, bewusst versuchten die Amerikaner auch hier auf die ukrainische Kriegsführung einzuwirken, weil die Ukrainer eine schlechte Tendenz haben, dass wenn sie Material bekommen, es so schnell wie es geht verfeuern. Also wenn die Amerikaner denen 100 Raketen geschickt haben, haben die 100 Raketen sozusagen hinausgepfeffert, so schnell wie es geht, und dann hat es auf einmal nichts mehr gegeben für andere Operationen. Ja, das muss man immer sagen, es ist nicht monokausal. Aber im Hintergrund war es natürlich so, dass dieser Krieg ganz anders sich entwickelt hätte oder auch die westliche Unterstützung ganz anders gewesen wäre, wenn Russland nicht Nuklearwaffen besitzen würde. Und das im Hintergrund. Also die Idee, dass eben Nuklearwaffen quasi einen dazu verleiten, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, Moment mal, na, da geht gar nichts, wir können nicht Krieg führen gegen ein Land, das Nuklearwaffen besitzt, ich glaube, das ist eine ganz natürliche Tendenz. Also wir müssen, glaube ich, politische Entscheidungsträger und Trägerinnen daran bringen, näher bringen, eben zu sagen, das sind Szenarien, Eskalationsszenarien, das sind quasi die Probleme, die Herausforderungen, ja, das sind die großen Risiken. Und wir müssen aber schauen eben, dass wir eben diese strategische Kultur etablieren in Europa, wo man nicht eben den Kopf in den Sand steckt und sofort kapituliert, weil das würde uns vor potenziellen Aggressoren wie Russland, aber auch China vielleicht irgendwann mal, oder andere Länder wie Nordkorea, Iran, zukünftige andere Aggressoren, ja, von denen ich noch gar nichts weiß, leichter erpressbarer machen.
Wenn es darum geht, soll man in Europa jetzt sich selber um die nukleare Abschreckung kümmern, sollte Deutschland oder vielleicht auch Polen eigene Atomwaffen besitzen? Mein erster Impuls ist immer ja, bitte, weil wir sind ja auch jetzt im Verhältnis mit den USA in einer sehr unentspannten Situation. Die können sehr viel Druck auf uns ausüben, weil wir ohne sie ein bisschen nackt dastehen. Wie siehst du das?
Ganz eine schwierige Frage, und instinktiv würde ich sagen, nein, wir brauchen keine Nuklearwaffen. Und dann, also das ist die Antwort aus meinem Bauch. Wir, glaube ich, jetzt aus der wissenschaftlichen Forschung wissen, ist ja eigentlich der Bauch viel wichtiger bei vielen Prozessen und Erwägungen und füttert auch viel mehr das Gehirn, als wir wussten noch vor einigen Jahren. Die Vernunft sagt, ja, die Debatte muss geführt werden, und die Vernunft sagt mir auch, okay, es sollte kein Tabu sein zu denken, dass es irgendwann einmal deutsche nuklearbestückte Marschflugkörper, ballistische Raketen gibt, Atombomben und so weiter. Und ich habe irrsinniges Bauchweh, wenn ich darüber aber rede. Es gibt Mittelwege, es gibt zum Beispiel die Idee von Nuclear Hedging. Das habe ich gerade vorher beschrieben, dass man eben sagt, okay, Deutschland stellt alle Fähigkeiten im Hintergrund her, um im Notfall innerhalb von wenigen Monaten oder sogar Wochen eine Nuklearwaffe zusammenzusetzen für den Fall der Fälle, aber ist offiziell nicht eine Nuklearmacht, hält sich dadurch auch an internationale Verträge und vor allem verhindert es dadurch eben, dass es eine Kettenreaktion gibt. Wenn Deutschland Nuklearwaffen anschafft, dann bricht dieses nukleare Tabu zusammen. vor allem in einem Land, das so verantwortungsvoll immer handelte, auch in der Vergangenheit, wie Deutschland in sicherheitspolitischen Fragen. Also diese Vorbildwirkung Deutschlands würde verloren gehen. Dann könnte es plötzlich auf der Welt sehr rapide und schnell gehen, dass, keine Ahnung, Saudi-Arabien, Japan, Südkorea, Polen, die Türkei, viele andere Länder plötzlich ausbrechen und Nuklearmächte werden. Und das ist schon eine ganz andere und gefährlichere Welt, in der wir dann aufwachen würden. Es könnte auch eine Welt sein, die möglicherweise stabiler ist, aber ich habe irrsinnig viel Bauchweh dabei. Und ich möchte auch, glaube ich, dass wir diese Debatte fundiert führen. Und vor allem nicht führen, aber dass wir den Kopf einfach in den Sand stecken und sagen, es muss alles bleiben, so wie es ist. Nein, damit alles gleich bleibt, wie es ist, muss sich alles verändern, wie es schon im Roman Il Gatto Bardo beschrieben wurde. Ja. Und in dieser Hinsicht sollte die Debatte geführt werden, ohne Scheuklappen, aber auch durchaus einkalkulierend die Risiken, die man eben hier eingeht, was eben die schnelle Verbreitung von Nuklearwaffen betrifft. Ja. Es gibt Zwischenlösungen, dass eben der französische nukleare Schutzschirm über Deutschland gespannt wird, dass der britische nukleare Schutzschirm über Teile von Europa gespannt wird, dass eben Großbritannien und Frankreich eben durch zusätzliche Investitionen von anderen Ländern eben ihre Atomwaffenarsenale vergrößern, zusätzliche Fähigkeiten anschaffen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber letztendlich geht es eben um die Glaubwürdigkeit. Wie glaubwürdig ist das amerikanische nukleare Arsenal, das französische nukleare Arsenal gegenüber dem russischen? Mhm. Wie glaubwürdig ist das britische nukleare Waffenarsenal? Und wäre Großbritannien tatsächlich bereit, eben für ein anderes europäisches Land eben einen Nuklearkrieg zu führen? Oder nicht, und das könnte Russland testen. Wir befinden uns hier sehr stark in der Theorie. Ich kann mich erinnern, da gibt es dieses berühmte Kommentar, ich glaube aus den 1960er Jahren eben, wo ein amerikanischer Air Force General irgendeinem jungen Analysten eben im Pentagon angeschrien hat, was wisse er denn vom Nuklearkrieg? Ja, er ist ja nur ein Analyst, er sei General. Worauf der Analyst zurück gesagt hat, ja, ich habe genauso viele Nuklearkriege wie Sie bisher gefochten, Herr General. Deshalb sitze ich hier auch, ja, und habe genauso einen hohen Stellenwert wie Sie. Sehr viel Theorie, hoffentlich, die nie in der Praxis ausgetestet werden muss, aber wir müssen diese Debatte leider führen.
Ja. Ja. Das hast du in Folge 1 beschrieben, die drei Hauptmotive für Krieg. Es ist Furcht, es ist Ehre, persönliche Ambition und es sind Interessen. Jetzt haben wir eh schon geredet, bei der Abschreckung kann ja auch dazu führen, wenn man jetzt selber aufrüstet, dass beim anderen die Angst vor einem Angriff steigt. Also kann irgendwie auch nach hinten losgehen.
Das nennt sich in der Politikwissenschaft das Sicherheitsdilemma, ja.
Um immer kombinieren mit Diplomatie, mit Gesprächen und dass man nie genau weiß, was der andere vorhat, dieses Informationsdefizit möglichst zu verringern, auch wenn man es nie auf null bringen kann. Wenn es jetzt so um Interessen geht, kann man auch schauen, wie findet man vielleicht friedliche Interessensausgleiche, auch wieder diplomatisch, Handelsabkommen oder ja, Sicherheitsvorstellungen, damit man das nicht kriegerisch ausfechten muss. Wenn es jetzt so um die persönliche Ehre geht oder Ambition, dann da kann man relativ wenig tun.
Genau, und das ist ja auch eine Kernaussage in meinem Buch, eben, dass ich das als einer der Hauptmotivationsfaktoren für Kriege eben sehe, weil wenn man das Gefühl hat, seine Ehre wurde verletzt, welches ein sehr subjektives Gefühl ist, ist es sehr schwierig, hier Kompromisse zu schließen um seine persönliche Ehre, beziehungsweise wenn jemand glaubt, dass seine persönlichen Ambitionen nicht Genüge getan wurde, ist es sehr schwierig, eben jemanden davon abzubringen und zu sagen, na Moment einmal, sei bitte zufrieden mit dem, was du hast, sozusagen. Ja, würde man einem Autokraten selten raten. Und ich möchte noch einmal unterstreichen, im gefährlichsten Typen im internationalen System sind Autokraten, Despoten, Diktatoren ab, sagen wir mal, dem 60. Lebensalter, die dann sehr stark mit der eigenen Geschichte beziehungsweise ihrem Platz in der Geschichte eben sich auseinandersetzen, und in dieser Hinsicht verleitet sie natürlich zu einer gewissen Irrationalität oder irrationalen Handlungen. Und wir haben das leider mit Russland, mit Wladimir Putin, aber auch mit Xi Jinping in China. Mit Xi Jinping in China gibt es auch hier persönliche Komponenten, die noch unterstreichenswert wären. Zum Beispiel hat schon sein Vater sich sehr stark eingesetzt für die Wiedervereinigung mit Taiwan. Und Xi Jinping sieht es quasi als Familienehre, die hier verteidigt werden muss, dass früher oder später im Taiwan Teil wieder Chinas wird, also de facto Teil Chinas wird, nicht nur de jure Teil Chinas ist. Hier ist schon ein großes Potenzial für Eskalation gegeben. Und ich glaube nicht, dass Xi Jinping immer einmal sagen wird, okay, die eine Seite hat jetzt da 800 Kampfflugzeuge und ich habe jetzt da 2000 Kampfflugzeuge und deshalb versuche ich es jetzt da, weil ich mir jetzt da hier diese Stückzahlen anschaue. Wie gesagt, ich möchte das immer sehr gesamtheitlich anschauen und immer sagen, Abschreckung findet vor allem im Kopf einzelner statt, ja, und es ist eine sehr subjektive ja. Übung. Es gibt hier kein Patentrezept. Was natürlich nicht funktioniert, ist zu sagen, okay, wir schwören der Gewalt ab, wir haben überhaupt kein Abschreckungspotenzial, wir brauchen quasi kein Militär und das könnte einen potenziellen Aggressor wie Xi Jinping davon abhalten, eben sich unsere Insel einzuverleiben. Ja, das wäre naiv. Das möchte ich aber auch hier auch noch einmal unterstreichen.
Ja. Ich habe mir bei der Vorbereitung in der Grafik 1 bei Our World in Data angeschaut, so seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie haben sich denn die Zahl der Toten in staatlichen Konflikten verändert? Ich bin 1990 geboren und wenn man sich so anschaut, die letzten knapp 100 Jahre, dann war das so ein goldenes Zeitalter bis vor 10 Jahren, wo es relativ wenige Tote gab auf der Welt und vor allem in Europa. Das hat sich jetzt leider wieder verändert. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was kann man tun, um Kriege zu verhindern und dann viel von so quasi einzelne Staaten oder Staatengebilde gesprochen. Wenn wir jetzt so uns die ganze Staatenordnung und Weltordnung anschauen, dann ist das ein Moment so, wo es relativ friedlich war, wo es einen klaren Hegemon gab, oder? Die USA.
Nun, weißt du, ich unterrichte gerade in diesem Semester an einer Universität hier in Wien und das Fach, das ich unterrichte, ist quasi Great Power War, also Krieg der Großmächte und welche Faktoren dazu beitragen eben, dass Kriege zwischen Großmächten ausbrechen, beziehungsweise ich fokussiere auch sehr stark auf sogenannte Hegemoniekriege, wo es darum geht eben, also die Idee in der Politikwissenschaft im sogenannten Realismus ist die eben, dass Großmächte immer eine Art von Hegemonie, also Vormachtstellungen versuchen anzustreben. Und in einem sogenannten multipolaren System ist das so, dass du oft so ein ja, Kräftegleichgewicht hast, wo du verschiedene Pole hast, verschiedene gleich starke Staaten, ja, die Allianzen eingehen, sich gegenseitig bekriegen, aber es gibt immer dieses Gleichgewicht sozusagen. Und irgendwann einmal fängt aber dieses Gleichgewicht zu wackeln an und die gefährlichsten Systeme multipolaren Systeme sind die Systeme, wo du ein multipolares System hast, aber wo ein Land sehr viel stärker ist als viele andere. Das hatte man schon mehrmals in der Geschichte. In den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts Deutschland, das Deutsche Reich, Nazi-Deutschland in Europa, in den Anfangsjahren des 19. Jahrhunderts Frankreich, das Napoleonische Reich quasi. Jetzt im 21. Jahrhundert interessanterweise sind es die USA, die das stärkste Land sind, mit Abstand nach wie vor. China wird im Moment nicht militärisch oder wirtschaftlich aufholen können. Ja? Also in gewissen Kategorien kann China schon aufholen. Grundsätzlich ist die USA aber nach wie vor Nummer eins. Und von der Politikwissenschaft her sind das eben die instabilsten Systeme, die früher oder später eben so einen Hegemoniekrieg auslösen können, wo eben diese Pole, diese Machtverhältnisse sich neu verschieben. Und die schlimmste Kategorie ist, wenn diese Hegemoniemacht oder eben dieser stärkste Staat in diesem multipolaren System glaubt, dass er am absteigenden Ast ist. Ich sage nur Stichwort Make America Great Again. Wenn ein Narrativ entsteht, dass dieses Land was zu verlieren hat, und da gibt es dann verschiedenste Methoden, um diesen Abstieg aufzuhalten. Ich reduziere meinen Fußabdruck global. In der Geschichte oft auch, ich entferne mich vom Freihandel hin zu einem gewissen Protektionismus. Oder eben früher oder später, wenn es zu brenzlig wird und ich zu sehr eben mich in meiner Vormachtstellung bedroht fühle, versuche ich instinktiv meine Hegemonie aufrechtzuerhalten bzw. neu zu etablieren und starte eben einen militärischen Konflikt. Ich würde sagen, die Chance, dass die USA einen militärischen Konflikt vom Zaun brechen, ist sehr gering, vor allem unter Trump. Aber ich glaube eben, diese interne Schwäche, die wir sehen in den USA und dieses Narrativ, dass das Land am Absteigen quasi ist, ja, es hat schon Zölle eingeführt zum Beispiel, es probiert diesen internationalen Fußabdruck, militärischen Fußabdruck zu reduzieren, ja, indem jetzt immer wieder gesprochen wird, quasi die Ukraine wird an die Europäer übergeben, ja, wir sind nicht mehr der Weltpolizist, ja, kreiert jetzt wieder dieses oder fühlt eben wieder diese Unsicherheit. Und ich nenne es in meinem Buch eben dieses neue Zeitalter der Fehlkalkulationen, ja, wo dann plötzlich andere Mächte, sei es China, Russland, glauben, sie haben hier eine Möglichkeit, ihre eigenen regionalen Vormachtstellungen eben zu stärken, ja. Und es ist diese Volatilität und dieses nicht ausbalancierte internationale System, das am instabilsten ist, ja. Und genau zu solchen Punkten, wenn du hier schaust, ja, das ist jetzt nicht ganz drinnen, aber zum Beispiel in den Jahren 1946, 45 und so, also die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise noch, also wo der Koreakrieg ausgebrochen ist, wo es eben diese Konsolidierungsphase nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, das sind auch extrem gefährliche Phasen in der Geschichte. Und meine große Angst ist eben, dass wir gerade in solch eine Zeit eben abgleiten, eben, wo eben dieses globale System sich gerade dabei ist, neu zu verschieben, neu zu formieren und wo es ein Ungleichgewicht gibt in der Machtverteilung, es verschiedene Pole gibt und sich das eben wirklich wieder ausbalancieren muss, dass es eben ein neues Machtgleichgewicht früher oder später gibt. Das ist jetzt viel Theorie. Praktisch bedeutet das einfach, dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Fehlkalkulationen kommt, eben wegen diesen ganzen Machtverschiebungen, weil die USA eine neue Rolle in diesem internationalen System haben, ja, weil eben China vielleicht diese Chance nutzen will, weil Russland diese Chance nutzen will, eine neue Sicherheitsarchitektur zu etablieren, weil Europa eine neue Rolle hat und wir hier, wenn wir wieder selbstständiger werden in sicherheitspolitischen Fragen, auch Fehler machen werden, Fehlkalkulationen eingehen werden, Stichwort deutsche Atombombe, was löst das in Russland zum Beispiel aus? Ja? Heißt das, dass Russland vielleicht glaubt, bevor die Deutschen diese Bombe haben, müssen die Russen Berlin bombardieren oder irgendwas anders machen? Jetzt, das ist weit hergeholt wahrscheinlich, aber ich sage es nur jetzt da als Beispiel, ja? Dass diese Situation extrem, extrem gefährlich ist. Und dadurch ist es auch viel schwieriger, Kriege eben zu verhindern. Mhm. Und das ist die wahre Herausforderung, wo wir eben diese kluge, strategisch durchdachte Sicherheitspolitik mehr denn je brauchen, die ich vorher beschrieben habe.
Und habe ich dich aber jetzt richtig verstanden, dass du auch gesagt hast, wenn es so eine klare Macht gibt, dass das auch konfliktträchtig ist? Weil wenn ich jetzt so an die 90er und 2000er Jahre bis zur Finanzkrise denke, die Sowjetunion zerbröselt, China ist noch sehr arm. Es gibt ganz klar eine mit Abstand stärkste Macht auf der Welt, auch wirtschaftlich.
Du redest von einem sogenannten unipolaren Moment, wo es eigentlich nur einen Pol gibt. Und den gab es damals, das waren die Vereinigten Staaten. Nein, ich rede von einem multipolaren System, wo es viele Staaten gibt, wenn die sich miteinander verbünden würden, könnten sie dieser einen mächtigsten Macht gefährlich werden. Zumindest könnten sie sie in einen längeren Krieg verwickeln. Wenn man zum Beispiel im 19. Jahrhundert denkt, Frankreich, das napoleonische Frankreich, war das mächtigste Land in Europa, aber letztendlich ist es zugrunde gegangen an einer Koalition, die aus Großbritannien, aus Österreich, aus Preußen, aus Russland bestehend, andere kleine Staaten wie Schweden haben teilgenommen, letztendlich militärisch besiegt wurde. Nazi-Deutschland war das mächtigste Land in Europa, wurde aber von den Vereinigten Staaten, von Großbritannien, Frankreich, war Frankreich weniger, aber der Sowjetunion vor allem eben und anderen Ländern besiegt. Das gleiche in Ostasien mit Japan. Ich will jetzt da keine Vergleiche ziehen zu den USA und Nazi-Deutschland, verstehe mich bitte nicht falsch, oder dem japanischen Kaiserreich oder dem napoleonischen Kaiserreich. Es geht hier vielmehr darum, dass ich einfach nüchtern beschreibe, dass wenn man ein Land hat, das mächtiger ist als alle anderen und die Vereinigten Staaten sind das mächtigste Militärland nach wie vor, dann ist es oft der Fall, dass eine gewisse Instabilität im System entsteht. Und vor allem, wenn die politische Führung volatil ist. Das ist das Einzige, was ich hier sagen will, ja.
Ja. Wenn es jetzt, wir haben ja schon auch so über persönliche Dinge geredet, ich würde gerne am Ende dieser Episode noch drüber reden. Das sind alles, wenn man sich das so anhört, man ist ja sowieso ein kleines Rädchen auf einer Welt mit 8 Milliarden Menschen. Aber was kann man denn selber beitragen, wenn man da jetzt zuhört? Kann man etwas machen?
Kann man etwas machen? Ich glaube, man kann sich bilden in diesen Themen natürlich. Man kann sich aktiv in der Gesellschaft engagieren. Man kann sich auf politischer Ebene engagieren. Man kann auch wirklich das, und das ist das Schöne an einer Demokratie und einer Gewaltenteilung, jene Rechte einfordern, die man wirklich hat. Und man kann wirklich auch sagen, ich sehe mich als persönliches Kontrollorgan der Mächtigen, ja, oder ich bestärke jene Elemente in der Gesellschaft, die eben als ein Kontrollorgan der Mächtigen eben gelten, sei es jetzt die Medien oder sei es eben unabhängige Gerichte und so weiter. Ich schaue, dass die politischen Prozesse, die politischen Normen eingehalten werden und dass letztendlich auch die Besten und Klügsten in die Politik gehen, weil jene Probleme oder Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf sicherheitspolitischer Ebene begegnen müssen, wenn ich nachdenke an das sicherheitspolitische Umfeld, das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich vor uns präsentiert, glaube ich, dass die Möglichkeit, Fehler zu machen ohne Konsequenzen, sich sehr stark reduzieren wird. Daher brauchen wir gut ausgewähltes politisches Personal. Wir brauchen auch eine gewisse Fähigkeit, Krisen besser vorauszusagen, zu prognostizieren. Das heißt also eine gewisse Stärkung auch gewisser Fähigkeiten innerhalb unserer Regierungen, sei es im nachrichtendienstlichen Bereich, sei es in anderen Fähigkeiten, die gebraucht werden. Aber persönlich glaube ich eben, dass wir dieses Gefühl ablegen müssen, komplett passiv diesen ganzen Sachen gegenüberzustehen. Ich weiß nicht, ob es da Parallelen gibt zum Klimaschutz oder zur globalen Erwärmung, der Klimakatastrophe und so weiter. Ich glaube, es ist immer ein Problem, wenn man glaubt, als Einzelner kann man nichts ausrichten. Ich weiß nicht, ich erinnere mich immer nur an das Bild eben von diesem einzelnen Demonstranten, der da 1989 da in Tiananmenplatz gestanden ist, vor diesem Panzer, dieses Symbolbild eben. Es hat einiges bewirkt, glaube ich. Und es ist noch immer ein Bild für etwas, ja. Und da steht was, diese Person steht für etwas, ja. Auch wenn wir nicht wissen, wer das genau war, ja. Dieses Bild im Hinterkopf zu behalten, glaube ich, dass eine Person zum richtigen Zeitpunkt doch immer einen Unterschied machen kann, ja, ist ganz, ganz wichtig in dieser Thematik, ja. Sich nicht eben hinzugeben und zu sagen, so wie wir diesen Podcast jetzt da gestartet haben, Krieg ist eine Naturkatastrophe, es wird über uns hereinbrechen, wir können nichts tun, wir können nur in den Keller gehen und hoffen, dass dieser Sturm bald vorbeigeht und uns nicht quasi das Haus jetzt da wegreißt, beziehungsweise uns hier begräbt in diesem Keller. Nein, es gibt Sachen. Wir sind Individuen, die fähig sind, Handlungen zu setzen. Und das ist auch unsere Pflicht in einer Demokratie. Und ich finde, wie gesagt, diese Probleme sind alle lösbar durch kluge Politik, durch kluges politisches Handeln. Und der Grund ist ja auch, warum ich dieses Buch geschrieben habe, die Rückkehr des Krieges, die Rückkehr, die eigentliche Rückkehr des Krieges zu verhindern, indem der Krieg quasi in unsere Köpfe zurückkehrt, was makaber klingen mag, aber einfach dieses Phänomen Krieg besser lernen zu verstehen.
Franz, ein Buchtipp zum Thema Kriege verhindern.
Ja, also ich würde vor allem gern das Buch empfehlen vom deutschen Historiker Sönke Neitzel, Deutsche Krieger, vom Kaiserreich zur Berliner Republik, eine Militärgeschichte aus dem Jahr 2020, der sich sehr stark eben mit diesem Phänomen Kriegs- und Kriegsführung und was es gesellschaftlich auch getan hat in Deutschland über fast ein Jahrhundert auseinandersetzt. Sehr gut recherchiertes, sehr interessantes Buch und, glaube ich, eine Pflichtlektüre. Und auch in meinem Buch hier, Die Rückkehr des Krieges, zitiere ich sehr viel von diesem Werk. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der sich eben vor allem mit diesem Phänomen im deutschsprachigen Europa auseinandersetzen will, warum wir militärische Konflikte oder Krieg so sehen, wie wir es tun.
Lieber Franz, danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Krieg ist kein Naturphänomen. Krieg passiert nicht einfach, sondern er wird immer von Menschen ausgelöst und er kann auch von Menschen beendet werden. Zweitens, Abschreckung funktioniert als Prävention. Am besten, wenn man es mit aktiver Diplomatie und offenen Gesprächskanälen kombiniert. Achtung aber vor dem Sicherheitsdilemma. Wer aufrüstet, kann die Angst beim Gegner vor Angriffen erhöhen, was selbst wiederum einen Krieg wahrscheinlicher machen könnte. Darum braucht es Diplomatie. Drittens, Autokraten sind ab 60 Jahren besonders gefährlich. Sie beginnen dann oft damit, weniger an das Land zu denken, sondern mehr an ihren eigenen Platz im Geschichtsbuch. Sowohl bei Putin als auch beim chinesischen Präsidenten Xi ist das eine Gefahr. Das war der vierte Teil einer fünfteiligen Serie über den Krieg. Ich habe versucht, mit Franz-Stefan Gadi von Beginn an, warum brechen Kriege überhaupt aus, das zu verstehen, bis dazu, wie man Kriege verhindert, wie man Kriege wieder beenden kann. Und genau darum geht es dann in der nächsten Woche. Wie kann man Kriege, die schon ausgebrochen sind, beenden? Ist total relevant, wenn man an die Ukraine denkt oder an ganz viele andere Konflikte auf dieser Welt.
Danke, Andreas, für deine wieder so tolle, spannende Sendung und auch für das, was nehme ich mir mit. Ich schätze das unglaublich und ist für mich sehr hilfreich, weil man noch einmal fokussiert nachhören, nachlesen kann, um was es hier ging. Und das hilft ein bisschen älteren Leuten wie mir, noch einmal zu reflektieren, um was es da ging. Wer bedankt sich denn da? Ich bin Peter Kubesch und darf dieses Monat das Outro machen, was mich wirklich riesig freut. Ein paar Worte zu mir. Ich rede gern, wie man vielleicht hört. Daher bin ich Berater geworden und Wirtschaftsmediator. Als Berater unterstütze ich Firmen, dass sich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen wohler fühlen. In verschiedenen Ausprägungen, aber das will ich jetzt hier nicht näher erklären. Und ich bin Wirtschaftsmediator. Da helfe ich in Unternehmen, Leuten, Abteilungen, Firmen, zwischen zwei Firmen, dass sie ihre Konflikte lösen können. Und dabei unterstütze ich Sie, dass Sie da den richtigen Weg finden. Erklär mir die Welt höre ich jetzt erst seit einem Jahr, also noch eher frisch, aber umso begeisterter. Ich höre das beim Radlfahren. Ich liebe Radlfahren, fahre Sommer wie Winter, bei jedem Wetter, nur mit dem Radl in Wien. Auch beim Autofahren höre ich es mir an und auch solche Männer gibt es beim Zusammenräumen und beim Putzen. Warum nicht? So, und jetzt noch ein paar ganz wichtige Sachen, die ihr unbedingt wissen müsst. Die großartige Valentina Plattner und der tolle Thomas Pelkmann als Mitarbeiter vom Andreas unterstützen Erklär mir die Welt. Die Kamera und den Videoschnitt macht der Alexander Kohmann von DoMotion, der digitale Bildkünstler. Damit ihr überhaupt was hört, macht das der Dominik Landerdinger vom Audiofandel. Der kümmert sich um den Audioschnitt. Die Vermarktung macht die Therese Iljasch und der Stefan Lasnik von Missing Link. Sie sorgen dafür, dass Cash einkommt, was natürlich notwendig ist für so ein hochqualitatives Medium wie Erklär mir die Welt. Vielen Dank auch an die tollen Unternehmen, die Podcast-Werbung schalten. Ihr seid wirklich unglaublich wichtig. Kleinere Werbungen kann man schon zwischen 1.000 und 2.500 Euro selbst buchen auf erklärmir.at/werbung oder ihr kontaktiert die Therese und den Stefan von Missing Link. Ein super investiertes Geld, kann ich euch sagen. Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich bin auch einer davon, die den Podcast mit finanziellen Beiträgen überhaupt möglich machen. Ich bin tief und fest überzeugt als begeisterter Zeitungleser und Radiohörer, dass sowas wie Erklär mir die Welt unbedingt notwendig ist und eine irrsinnige Bereicherung ist. Ich empfehle euch heute, was mir so gut gefallen hat, das ist die Folge von Best of das Judentum, erklärt von Daniele Spera. Das war am 31.12.2024 zum Hören, wenn ihr das nachhören wollt. Ja, bis dahin eine gute Zeit, wünscht euch Peter.